HR Info Kultur.
Mit Pablo Diaz am Mikrofon. Am heimischen Schreibtisch sitzen, eine Tasse Tee oder Kaffee in der Hand und dabei den Text eines Romans in die deutsche Sprache übertragen. So stellen sich viele die alltägliche Arbeit von Übersetzerinnen und Übersetzern vor. Doch so ist sie nicht. Übersetzen ist eine Fleißarbeit und vor allem beim literarischen Übersetzen ein ständiger Kampf um das richtige Wort, um die richtige Nuance.
Es soll ja so klingen auf Deutsch, dass der Leser nicht merkt, dass es ein übersetzter Text ist. Und das ist natürlich immer ein Spagat, weil es ist ja ein übersetzter Text. Und ich habe ihn ja nicht geschrieben, ich übertrage ihn ja nur. Das heißt, ich muss die Eigenheiten des Autors oder der Autorin mitnehmen. Aber das ist der Reiz der Arbeit, dass man eigentlich, weil die Geschichten ja auch oft Geschichten erzählen, die dann auch typisch sind für das Land, für die Region, für eine bestimmte historische Epoche. Und das ist natürlich schön, das dem deutschen Publikum vermitteln zu können.
Sagt Kirsten Brandt. Sie ist literarische Übersetzerin für Portugiesisch, Spanisch und Katalanisch und vermittelt uns gleich einen Einblick in ihre Arbeit. Literaturübersetzungen durch Menschen. Da ändert sich viel, sehr viel im Moment, denn Übersetzungen werden heute und immer öfter von Maschinen gemacht. Die können das immer besser und auf jeden Fall schneller als jeder Mensch. Auch das ein Thema in unserer Kultursendung. Kirsten Brandt macht seit Jahren Literaturübersetzungen, hauptsächlich aus der portugiesischen, spanischen und katalanischen Sprache. Dafür wurde sie auch ausgezeichnet. Kirsten Brandt lebt in Hessen und hat mich im Studio besucht. Frau Brandt, der Weg zur Literaturübersetzerin stand nicht von vornherein fest. Wie kamen Sie dazu?
Das ist wirklich ein reiner Zufall. Ich habe tatsächlich schon immer gewusst, dass ich was mit Büchern machen will. Mit 14 dachte ich würde mal Lektorin bei Suhrkamp. Das bin ich nie geworden. Habe dann nach dem Abitur eine Buchhändlerlehre gemacht, weil das erste mit Büchern war, was mir einfiel. Habe dann angefangen zu studieren, portugiesische Philologie, Englisch und Deutsch und hatte immer was mit Büchern zu tun und habe nie überlegt, was ich im Nachhinein ganz, ganz verwunderlich finde, dass Bücher übersetzt werden. Auch lange Zeit meines Studiums und auch als Buchhändlerin habe ich eigentlich nie darüber nachgedacht und es hat mir auch nie jemand gesagt. Und dann habe ich in Barcelona gelebt und habe Katalanisch gelernt und Spanisch, habe bei einem Verlag gearbeitet und da hieß es dann auf einmal, du kannst doch Deutsch, kannst du uns mal dies und das und jenes übersetzen. Und so kam ich zum Übersetzen. Erstmal habe ich technische Texte übersetzt, für SEAT viele Handbücher, bis ich dann eben, weil ich ja was mit Büchern machen wollte, zur Literatur kam. Im Nachhinein ist mir das ein bisschen unbegreiflich, dass ich so lange gar nicht auf die Idee kam, dass man Bücher übersetzen könne.
Literarische Übersetzung und die Übersetzung, die Sie am Anfang gemacht haben, also von Handbüchern oder sowas, unterscheidet sich erheblich oder ist es?
Grundsätzlich. Ich kenne auch eigentlich niemanden, der beides macht. Ich habe am Anfang gedacht, ich könnte das kombinieren, aber das geht nicht. Da kommt es auf ganz andere Dinge an und das sind ganz unterschiedliche Arten, mit Texten umzugehen.
Auf was kommt es denn an?
Also im technischen Übersetzen muss man natürlich wahnsinnig treu sein. Da darf man dann, gerade wenn es um Gebrauchsanweisungen geht, heißt es, drehen Sie den Hebel nach links, drehen Sie ihn auf keinen Fall nach rechts, weil dann können ja schreckliche Dinge passieren. Also man muss sich sehr, sehr genau am Text orientieren. Das ist eine sehr mechanische Angelegenheit. Ich habe zwischendurch mal Speisekarten übersetzt. Da wurde es schon sehr kreativ, wenn es dann heißt, tralala, an Schaum von weiß ich nicht was. Da musste man dann schon sich einiges einfallen lassen. Und beim literarischen Übersetzen geht es ja genau darum, das ist ja immer das Problem, dass man natürlich nicht hundertprozentig übersetzen kann und auch nicht darf und auch nicht soll, was da steht. Man muss sehr treu bleiben, aber man kann es natürlich nicht genauso übersetzen, wie es da steht, weil dann klingt es schrecklich.
Und ich vermute mal, es gibt bestimmte Aussagen, die man so nicht eins zu eins übersetzen kann. Also wenn es Hunde und Katzen regnet, im Englischen, dann kann man das so nicht formulieren, im Deutschen nehme ich an.
Das ist ein gutes Beispiel. Ja, Sprichwörter, Redensarten, aber auch Arten, sich auszudrücken. Es soll ja so klingen auf Deutsch, dass der Leser nicht merkt, dass es ein übersetzter Text ist. Und das ist natürlich immer ein Spagat, weil es ist ja ein übersetzter Text. Und ich habe ihn ja nicht geschrieben, ich übertrage ihn ja nur. Das heißt, ich muss die Eigenheiten des Autors oder der Autorin mitnehmen, muss mir überlegen, wie viel davon ich dem Leser oder der Leserin an Fremdartigkeit zumuten darf, ohne dass es zu fremd wird. Also man muss es behutsam anpassen an das deutsche Lesepublikum, aber man darf es natürlich nicht vollkommen eindeutschen. Da gibt es ja auch verschiedene Moden und Tendenzen. Es war in früheren Zeiten durchaus gängige Praxis, dass man zum Beispiel die Namen eingedeutscht hat. Also dann wurde aus einem Pedro ein Peter. Das macht man natürlich heutzutage überhaupt nicht mehr. Schwierig wird es, wenn es dann so Konzepte sind, wenn etwas, woran wir regelmäßig scheitern, wir Übersetzer und Übersetzerinnen aus dem Spanischen, ist die berühmte Bar. Die gehen dann in Barcelona, der Madrid, in eine Bar. Eine Bar ist in Deutschland natürlich was ganz anderes. Es ist aber auch keine Kneipe und es ist kein Café. Also was macht man damit? Das sind so Fragen, die sich beim technischen Übersetzen überhaupt nicht stellen. Ja. Da ist das ganz, ganz klar definiert, was man übersetzt. Beim literarischen Übersetzen ist es schwammiger. Das macht die Sache wahnsinnig reizvoll und natürlich sehr schwierig.
Was fasziniert Sie an den Sprachen Spanisch, Portugiesisch und Katalanisch? Sie übersetzen ja die drei.
Das hat viel mit Privatem zu tun. Also nach Portugal bin ich gefahren nach dem Abitur und fand das einfach toll. Habe das so für mich entdeckt, fand das sehr exotisch. Dann habe ich mich in Portugal in einen netten Mann aus Barcelona verliebt. So kam ich dann nach Barcelona und zum Spanischen und Katalanischen. Und inzwischen sind mir eben diese drei Länder sehr vertraut. Ich habe auch schon übersetzt aus dem kubanischen Spanischen, aus dem argentinischen Spanisch, ohne jemals dort gewesen zu sein. Das ist schwierig, das kann man tun. Aber am wohlsten fühle ich mich natürlich, oder aus dem brasilianischen Portugiesisch, am wohlsten fühle ich mich natürlich da, wo ich mich auch kulturell auskenne und wo ich zu Hause bin, kulturell.
Verstehen Sie dann Ihre Arbeit als Übersetzerin auch als kulturelle Vermittlung?
Unbedingt, unbedingt. Das ist ja das, was das Ganze so schön macht. Also man bringt ja den Leuten tatsächlich etwas nahe, was sie ohne meine Vermittlung nicht wahrnehmen könnten. Also natürlich können viele Leute auch auf Spanisch im Original lesen. Ich weiß, dass die Verlage jetzt sehr nervös werden bei Übersetzungen aus dem Englischen, weil sehr viele junge Leute die Bücher dann direkt im Original lesen. Das ist natürlich bei, sagen wir mal, einer relativ exotischen Sprache wie Katalanisch besteht die Gefahr nicht, dass es da so viele Leute gibt, die sagen, ach, dann kaufe ich mir doch das Buch im Original. Bei Spanisch ist es vielleicht schon was anderes. Aber das ist der Reiz der Arbeit, dass man eigentlich, weil die Geschichten ja auch oft Geschichten erzählen, die dann auch typisch sind für das Land, für die Region, für eine bestimmte historische Epoche. Und das ist natürlich schön, das dem deutschen Publikum vermitteln zu können.
Wir sprechen über die Arbeit von Literaturübersetzerinnen mit Kirsten Brandt. Sie übersetzt aus dem Portugiesischen, Spanischen und aus dem Katalanischen. Frau Brandt, jetzt sprechen wir miteinander aus Anlass eines Kriminalromans. Roter Sommer heißt der spanischen Autorin Berna González Harbour, erschienen bei Pendragon. Können Sie uns kurz schildern, um was es bei diesem Roman geht?
Es ist ein Krimi und bei Krimis ist es natürlich immer sehr schwierig zu erzählen, ohne zu spoilern. Es ist der erste Fall einer Kommissarin in Madrid, die eigentlich Polizeipsychologin ist und konfrontiert wird mit zwei toten Jugendlichen, die an ganz unterschiedlichen Stellen gefunden werden. Der eine in einem Park in Madrid, der andere ganz oben an der Küste. Und das sind zwei Fälle, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Und nach stellt sich heraus, dass die jetzt sehr viel miteinander zu tun haben. Und es geht, so viel darf man, glaube ich, verraten, ohne zu spoilern, weil das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, um sexuellen Missbrauch innerhalb der Kirche. Ein Thema, was sehr aktuell ist natürlich nach wie vor, ein Thema, was überall eine wichtige Rolle spielt. Ich weiß, dass Berna, mit der ich gesprochen habe, die ist ja Journalistin bei El País und die hat wohl als Journalistin dazu recherchiert und das Thema hat sie sehr fasziniert und nicht losgelassen und dann hat sie gesagt, dann schreibe ich da einen Roman drüber, denn in einem Roman bin ich freier, da kann man dann auch die Bösewichter bestrafen und da laufen Dinge ein bisschen anders, als sie vielleicht in Wirklichkeit laufen.
Das heißt, ein solcher Krimi vermittelt auch sehr viel über die gesellschaftlichen Debatten und Prozesse, in dem Fall in Spanien. Wenn Sie sich an die Übersetzung eines solchen Textes machen, wie läuft das ab? Lesen Sie das gesamte Buch vorher im Original oder kapitelweise?
Nee, Entschuldigung, ich lese das Buch natürlich, also sofern mir Zeit dazu gelassen wird, aber das wird eigentlich fast immer. Ich lese schon das ganze Buch. Also ich lese im Idealfall das ganze Buch sogar, bevor ich den Vertrag unterschreibe, wobei ich noch nie, nein, ich glaube, das gab es noch nicht, dass ich ein Buch gelesen hätte und dann gesagt hätte, das möchte ich nicht übersetzen. Es gibt Bücher, die sind mir näher auf Anhieb. Es gibt Bücher, da muss ich mich vorsichtig rantasten. Das kann inhaltliche Gründe haben, das kann sprachliche Gründe haben. Aber eigentlich lese ich das Buch, damit ich schon weiß, worauf ich mich einlasse.
Also Sie eignen sich sozusagen den Inhalt an, ohne jetzt konkret auf bestimmte Textstellen oder sowas zu schauen.
Genau. Und beim ersten Lesen, das geht dann hoffentlich den Lesern meiner Übersetzung später auch so, liest man so darüber hinweg und denkt, ach, das ist ja alles ganz einfach und macht sich wenig Gedanken. Und wenn man dann in den Text reingeht, dann fängt man eigentlich erst an, die speziellen Schwierigkeiten zu entdecken.
Die Nuancen. Als Übersetzer müssen Sie sich ja in die Gedankenwelt des Autors oder der Autorin versetzen, hatten Sie ja schon vorhin kurz erwähnt, gleichzeitig diese Gedanken für eine deutsche Leserschaft übertragen. Hat es bei Roter Sommer, der Krimi von Bernard González Harbour, Momente gegeben, wo Sie gesagt haben, so eins zu eins kann man das eigentlich nicht übertragen?
Ja. Also muss ich leider sagen, das ist fast immer so. Ich glaube aber, das ist eine deutsche Besonderheit, weil wir, das habe ich auch mühsam lernen müssen, ich habe ja nicht Übersetzungswissenschaften studiert, das deutsche Publikum, die deutschen Verlage sind besonders pingelig.
Inwiefern?
Sowohl inhaltlich als auch stilistisch. Jetzt bei Berner wüsste ich jetzt kein konkretes Beispiel, aber es gibt immer Fälle, wo Fehler auftreten tatsächlich. Also gerade bei Krimis passieren gerne mal Fehler. Ich erinnere mich an einen portugiesischen Krimi, den ich übersetzt habe, wo die Leiche auf dem Rücken lag und als sie gefunden wurde und am Anfang des nächsten Kapitels, da hatte die keiner angerührt, lag sie auf dem Bauch. Und dann habe ich dem Autor geschrieben, der hat gesagt, Fehler. Solche Dinge passieren fast immer. Und es gibt sowas, was auch ein heikles Thema ist, worüber wir eigentlich ungern so reden, weil das wirklich schwierig ist. Wir straffen die Texte oft. Also spanische Texte neigen dazu, und das ist mir bei der Berner so gegangen, redundant zu sein für deutsche Ohren. Die sind nicht redundant für spanische Ohren. In Spanien, ich habe das oft überprüft, ich habe das meinen Mann lesen lassen, der eben aus Barcelona kam, und habe gesagt, fällt dir was auf? Und er hat gesagt, nö, ist doch super. Und dann habe ich gesagt, hier wird also dreimal das Gleiche gesagt, nur mit anderen Worten. Und ich habe gesagt, oh, ist mir nicht aufgefallen. Wenn man das auf Deutsch eins zu eins so übersetzt, dann klingt das redundant. Das deutsche Publikum ist was anderes gewöhnt, also dampft man das gerne ein bisschen ein. Da bin ich immer sehr, sehr froh, dass ich, wenn ich ein gutes Lektorat habe, das hatte ich bei Pendragon, die Zusammenarbeit war großartig, weil ich da nicht die Verantwortung unbedingt übernehmen möchte. Also ich unterschreibe im Übersetzervertrag, dass ich das Buch so übersetze, wie es da steht. Und dann gibt es aber immer heiße Diskussionen, weil tatsächlich das Spanische gerne mal ein bisschen ausschweift. Und das war jetzt in dem Buch, da gibt es eine Besonderheit, das spielt während der WM, während der Fußball-WM. Und es wird also wahnsinnig viel über die Furia Roja, über die spanische Nationalmannschaft geschrieben. Und das war nicht so fern, weil man das, also als deutsches Lesepublikum, die spanische Nationalmannschaft kennt man, glaube ich, schon. Das kann man so lassen. Aber an manchen Stellen habe ich jetzt so, jetzt ist mal gut. Wenn jetzt zum fünften Mal das Trikot beschrieben wird und die Fahne, die raushängt und die Begeisterung. Und also da haben wir tatsächlich ein bisschen eingegriffen.
Wir sprechen mit der Literaturübersetzerin Kirsten Brandt. Sie übersetzt aus dem Portugiesischen, Spanischen und aus dem Katalanischen. Frau Brandt, bei dem, was Sie eben gesagt haben, fällt mir nur das geflügelte Wort ein, traduttore, traditore, also der Übersetzer ist auch der Verräter.
In der Tat.
Und das ist dieses Spannungsfeld, in dem Sie sich bewegen.
Genau. Also der Jaume Cabré, ein katalanischer Autor, den ich übersetzt habe, der hat mal, was großartig war, alle seine Übersetzer in alle Sprachen in Barcelona versammelt zu einem Workshop. Das hat wohl Günter Grass auch immer gemacht. Der ist da berühmt für. Und da hat Jaume Cabré sich ein Beispiel dran genommen und hat diesen schönen Satz gesagt, also auf Katalanisch, Mörder trai, passerme fidels, ihr müsst mich verraten, um mir treu zu sein. Und das fand ich, das hat mir eine große Freiheit gegeben und habe gedacht, der hat verstanden tatsächlich, dass man, also die wortgetreue Übersetzung ist immer die schlechte. Die Frage ist nur, was macht man damit?
Eine allerletzte Frage, die uns auch hier in dieser Sendung beschäftigen wird. Es gibt ja immer bessere und ausgereiftere Übersetzungsprogramme. Werden die eines Tages ihren Platz einnehmen? Wie schätzen Sie das ein?
Ich fürchte ja. Ich bin da noch ein bisschen auf der sicheren Seite, dadurch, dass ich, also Spanisch gibt es, glaube ich, schon viele Programme. Für Portugiesisch weiß ich nicht, für Katalanisch zum Beispiel, DeepL gibt es nicht für Katalanisch. Ich glaube, die ersten, die dran sind, sind die Übersetzer, die armen Kollegen und Kolleginnen aus dem Englischen. Fachtexte werden, glaube ich, schon weitgehend mit KI zumindest vorübersetzt. Bei Literatur haben wir uns immer sehr auf der sicheren Seite gewähnt und haben immer gesagt, ah, Metaphern, das kann die nicht und so. Also das würde ich so heute nicht mehr so unterschreiben. Ich glaube, dass es immer einen Menschen brauchen wird, ich wünsche mir, dass es immer einen Menschen brauchen wird, der den letzten Schliff gibt und die Arbeit leistet. Also ich glaube, dass KI eine starke Vorarbeit leisten kann und ich bin mir nicht sicher, wie stark diese Vorarbeit sein wird. Es gibt natürlich große, große Diskussionen unter Übersetzern und Übersetzern. Auf der Buchmesse gab es jede Menge Vorträge, Berichte und Workshops. Wir dürfen es nicht ablehnen, wir können es nicht ablehnen, es ist die Zukunft. Das heißt, es ist ein Werkzeug, was wir uns zunutze machen müssen.
Ja, weil viele ihrer Kollegen nutzen die eigentlich
schon. Genau, genau. Die Frage ist ein bisschen, also es gab jetzt einen großen Fall, der hat es auch bis ins Börsenblatt des Deutschen Buchhandels geschafft, eine Kollegin, die aus dem Niederländischen übersetzt, die das publik gemacht hat, einen Auftrag bekommen hat von einem großen Publikumsverlag für ein vierbändiges Jugendbuch, ob sie das übersetzen wolle aus dem Niederländischen. Und dann hat sie gesagt, ja, sie wolle das mal zugeschickt bekommen. Und dann hieß es, ja, was wir ihnen nicht gesagt haben, wir haben das schon mal vorübersetzen lassen von der KI. Und sie müssten das eigentlich nur redigieren für 3,50 Euro die Seite. Und dann hat sie gesagt, das geht nicht. Also nur redigieren geht gar nicht. Und hat dann sehr viele Aspekte aufgeführt. Unter anderem, wer hat denn das Urheberrecht an einem solchen Text? Ist das die KI oder bin ich das? Was ist mit der, was wir ja haben? Wir haben ja eine Beteiligung an dem Umsatz. Wenn ich das nur redigiere, habe ich keine Beteiligung. Da fällt mir zusätzlich zu dem wirklich miserablen Seitenpreis, der gar nicht zu leisten ist, fällt mir eine Beteiligung weg. Und die Vorübersetzung, und das fand ich einen wichtigen künstlerischen Aspekt, macht mich auch befangen, weil der Text schon, also wenn ich den nur glätte oder nur schön mache, dann ist das nicht mehr mein Text. Und ich fürchte, das ist die große Gefahr bei der KI, dass das so ein glatter Einheitsbrei wird. Das ist gut, das ist gefällig, das stimmt. Aber das, was uns ausmacht, dieses Individuelle, was ich jetzt gerade gesagt habe, wenn zwei Leute den gleichen Text übersetzen, ist es nicht der gleiche Text, das wird wegfallen. Und das fände ich sehr, sehr bedauerlich. Und ich glaube, das wäre ein großer Verlust für uns alle.
Das sagt die Übersetzerin aus dem Spanischen, Portugiesischen und Katalanischen, Kirsten Brandt. Frau Brandt, danke, dass Sie hier im Studio waren und uns diesen Eindruck Ihrer Arbeit gemacht haben.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Der künstlichen Intelligenz gehört die Zukunft in den Übersetzungen, auch der literarischen. Das sagte uns eben Kirsten Brandt. Aber wie funktioniert das? Wie schafft es ein Maschinenprogramm, literarische Werke zu verstehen und in eine andere Sprache zu übertragen? Das wollte ich von Gregor Schmalzried wissen. Er ist Moderator des KI-Podcasts, der von BR24 und SWR produziert wird.
Klassischerweise war so die erste Form der maschinellen Übersetzung eigentlich relativ simpel. Also ich habe quasi einen Computer, der guckt im Wörterbuch nach, was bedeutet dieses Wort in einer anderen Sprache und geht dann einmal so den Satz durch. Und dann, was sich irgendwann geändert hat, ist, dass man eben festgestellt hat, dass Maschinen ja eigentlich ganz anders denken und ganz anders Informationen abgleichen können. Und auf einmal guckt man nicht mehr nach einzelnen Wörtern, man guckt nach Sachverhalten, man guckt nach längeren Formulierungen. Man erkennt, okay, das Wort Blatt bedeutet in dem Kontext vielleicht was anderes als in diesem. Und auf einmal werden diese Übersetzungen viel besser. Und dank großer Datentrainings und großer KI-Modelle reicht es mittlerweile für richtig komplexe Texte.
Das bedeutet, es kommt dann auf die Datenmengen an Wörtern an, die, sagen wir mal, ein Computerprogramm verfügt, oder hängt das auch noch von was anderem ab?
Es kommt tatsächlich zum großen Teil an auf die Datenmengen. Also wenn es ein Wort gibt, was, ich sag mal, das Wort Tor, was in den meisten Fällen eine Sache bedeutet, nämlich ein Tor, wo ich durchgehe, und dann gibt es ein paar Fälle, da geht es vielleicht um ein Tor im Fußball, dann muss die KI durch ausreichende Daten darauf kommen, okay, in diesem Kontext bedeutet das wahrscheinlich das Tor im Fußball und in diesem Kontext bedeutet das das Tor, durch das man durchgeht, was in vielen Sprachen einfach nicht das gleiche Wort ist, ne, sondern ein anderes. Und je mehr Daten, desto besser ist sie in der Lage, quasi zwischen diesen zwei Fällen zu unterscheiden.
Das heißt, das Übersetzungsprogramm, was auf künstliche Intelligenz basiert, erkennt, in welchem Kontext das Wort steht und übersetzt das dann entsprechend. Verstehe ich das so richtig?
Exakt. Also es geht eben nicht nur darum, ein einzelnes Wort zu übersetzen, sondern direkt den Satz als Ganzes zu betrachten und dann möglicherweise sogar einen ganzen Text als Ganzes zu betrachten. Also wenn man sich die aktuellen Übersetzungsprogramme anguckt oder auch sowas wie ChatGPT, was man ja auch zum Übersetzen benutzen kann, da kann man theoretisch einen kompletten Artikel oder ein Kapitel von einem Buch einfügen und er könnte diesen gesamten Kontext mitnehmen, um die Übersetzung möglichst korrekt zu machen. Durchzubringen.
Was hat da in der Entwicklung stattgefunden? Eine Sache sind die Datenmengen. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel die Algorithmen inzwischen sehr ausgereifter sind. Also das entwickelt sich von selbst oder entwickeln da Entwickler mit, um diese Redundanz nochmal zu benutzen. Wie funktioniert das?
Eine wichtige Sache, die sich auf jeden Fall getan hat, ist, dass wir ein kleines bisschen den Menschen rausgenommen haben aus dieser Entwicklung. Also früher waren Übersetzungsprogramme so ein bisschen an das gekettet, was man ihnen einprogrammiert hat. Und mittlerweile sind KI-Modelle in der Lage, eigene Schlussfolgerungen zu treffen, die für ihre Entwickler möglicherweise gar nicht so wirklich klar sind. Also wenn man sich ChatGPT zum Beispiel anschaut, das ist letztlich ein gigantischer Datenkochtopf, der für längere Zeit am Köcheln war und am Ende kommen funktionelle, gute Ergebnisse dabei raus. Aber wie die jetzt genau zustande kommen, also woher diese Schlussfolgerungen kommen, das ist selbst den Entwicklern nicht wirklich klar. Und das ist was, das war früher einfach nicht möglich. Und jetzt auf einmal, dank besonders smarter Deep Learning Algorithmen und neuer Technologien, können wir das. Wir können quasi die KI entscheiden lassen. Und sehr oft sind diese Ergebnisse tatsächlich ziemlich gut.
Das heißt, eine Übersetzungs-KI imitiert die menschliche Art des Denkens, in dem Fall des Übersetzers?
Ist eine interessante Frage, weil wir wissen es am Ende des Tages gar nicht so genau. Also die großen Modelle lassen sich nicht aufmachen und querschnittsmäßig mal genau anschauen, dass wir genau sehen, okay, die macht das und das und das. Was sie tun, ist, sie rechnen Wahrscheinlichkeiten aus. Also da ist wahrscheinlich schon ein Unterschied zum menschlichen Übersetzer. Der geht anders vor. Der versucht wahrscheinlich gerade im literarischen Bereich oder so ja auch wirklich einen neuen Text zu schreiben. Bei der KI ist es so, naja, sie rechnet, was wäre die wahrscheinlichste Übersetzung für dieses Wort und was wäre die wahrscheinlichste Übersetzung für dieses Wort? Und diese Übersetzungen bedingen einander, diese Wahrscheinlichkeiten bedingen einander und kommen am Ende zu einem richtigen Ergebnis. Es ist aber praktisch nur Mathe. Ist ein bisschen die Frage, ob bei uns im Kopf auch eigentlich nur Mathe passiert. Wahrscheinlich nicht, da sind sich die Gehirnwissenschaftler nicht ganz einig. Aber was die KI rechnet, naja, das sind Wahrscheinlichkeiten.
Interessant, aber würde man sagen, ein solches Übersetzungsprogramm beinhaltet auch Sinn für Humor, für Ironie, für sprich Emotionen?
Also wenn man einer KI einen besonders bewegenden Roman geben würde und sagen, übersetzt den mal, dann hätte die KI keine Emotionen dabei. Das könnte sie nicht. Das bedeutet aber nicht, dass nicht wir, die dann die Übersetzung lesen, dabei Emotionen bekommen. Also das habe ich auch schon erlebt. Auch ich habe schon rumexperimentiert mit diesen KI-generierten Übersetzungen und Texten. Und wenn man die so als Mensch konsumiert, wenn man die als Mensch liest, dann kann man teilweise gar nicht anders, als sich ähnlich ergriffen zu fühlen wie bei menschlich geschriebenen Texten. Es steckt halt eine andere Technologie dahinter, aber am Ende liegt das, würde ich sagen, im Auge des Betrachters und hat tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel mit der Intention des Urhebers zu tun.
Würdest du sagen, in absehbarer Zeit werden KI-Übersetzungstools, also Programme, die menschlichen Übersetzer ganz ersetzen oder ist das eine reale Betrachtungsweise oder eine reale Entwicklung?
Es ist sicherlich etwas, über das sich Übersetzerinnen und Übersetzer Gedanken machen gerade, schon seit längerem natürlich. Also der Übersetzungsberuf ist jetzt einer, der ist schon seit längerem bedroht, anders als viele andere Berufe, wo jetzt auf einmal KI erst eine Rolle spielt. Und man hat, würde ich sagen, schon die ersten Entwicklungen gesehen. Gar nicht so sehr, dass jetzt Jobs ersetzt werden, aber dass vielleicht einfach der Preisdruck ein anderer ist. Also viele Übersetzer nutzen sowieso schon KI die ganze Zeit in ihrer Arbeit. Und das bedeutet, sie können quasi mehr erledigen in kürzerer Zeit. Dadurch sinken die Preise. Das ist natürlich auch eine Art von Druck. Und ja, der kommt sicherlich auf viele in der Branche zu.
Sagt Gregor Schmalzried. Er ist Moderator des KI-Podcasts, der vom BR24 und SWR produziert wird. Wir sprachen über künstliche Intelligenz im Bereich der Übersetzungen. Und das war HR Info Kultur. Mein Name ist Pablo Diaz.